Harz Quadro, hallo?
Ich muss noch mal kurz meinen Zettel holen, scheiße. So, jetzt, hallo!
Hallo!
Hallo! Ja, ey, hallo, servus, da sind wir wieder, da habt ihr uns ja, wieder.
Wir sind ja, ich meine, wir sind kein zuverlässiger Podcast, das muss man ganz klar so sagen, aber Leute, ihr wisst, es soll halt auch Spaß machen und wenn es mal nicht geht, dann geht es halt mal nicht.
Wir sind ein Podcast, wie ihn das Leben schreibt.
Ja, genau. Ne? Genau. Ja, wie geht's dir, Dawn?
Ach, danke der Nachfrage. Ja, bewegte Zeiten, das ist wohl das, so ein bewegter Sommer zu 2020, sage ich. Nö, alles okay. Ich bin gerade in einer sechswöchigen Kurssituation, die mich sehr fordert, zeitlich als auch emotional.
Also eine Art Fortbildung.
Fortbildung, genau. Ich bilde mich fort und das ist sehr schön, ist aber natürlich auch anstrengend. Aber ich habe da gestern mal so drüber nachgedacht. Ich meine, man lernt ja nicht mehr so oft. Man ist ja nicht mehr so oft in so einer Situation. So, wenn man irgendwie seine Ausbildung gemacht hat oder studiert hat oder sich auch wie auch immer irgendwie fortgebildet hat, oder gebildet hat in seinen 20ern oder so, dann ist man ja meistens erstmal durch damit. Ne? Mm. Und natürlich, ab und zu macht man dann vielleicht mal so einen Workshop, wenn einen sowas interessiert, in welchem Bereich auch immer. Aber also für mich ist das jetzt halt quasi die erste Erfahrung dieser Art nach der Uni. Mm-hmm. Das stößt natürlich ganz viel in einem an, aber es eröffnet natürlich auch noch ganz neue Perspektiven. Und ich hatte jetzt das Gefühl, durch diese ganze Corona-Zeit, also wer unseren Podcast verfolgt hat, hat da irgendwie mitbekommen, wir haben uns ja beide ganz gut geschlagen, wir können uns ganz gut selber beschäftigen so und auch irgendwie mal dieser ganze Stress, sich irgendwie immer irgendwie in Szene setzen zu müssen, irgendwie bewerben müssen, abliefern zu müssen und so eine Sachen. Das war nicht vorhanden und das war sehr schön. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich brauche jetzt auch mal wieder was zu tun. Und das kommt einfach gerade im genau richtigen Moment.
Sehr schön.
Ja, so. Also so geht's mir gerade. Wie geht's dir denn?
Ja, ich bin ja gefühlt in den größten Theaterskandal Deutschlands involviert. Mhm. Ich bin ja zurzeit noch, kann ich ja ganz offen sagen, Staatstheater Karlsruhe engagiert und der Generalintendant des Badischen Staatstheaters Karlsruhe steht schon seit Jahren in der Kritik, seine Macht zu missbrauchen und unwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen, begleitet von cholerischen Ausfällen bis Kontrollwahn etc. etc. Und die MitarbeiterInnen des Staatstheaters wehren sich öffentlich oder auch an die Politik gewandt seit 2015. 2019 wurde besagter Generalintendant verlängert auf 2026, glaube ich, also weitere 6 Jahre noch, obwohl diesem Gremium, was ihm diesen Job gibt, da drin sitzen Kultusministerin und Oberbürgermeister etc., ein Schreiben des Personalrats des Staatstheaters vorlag, dass es mit Peter Spuhler einfach nicht möglich ist zu arbeiten. Trotzdem wurde er verlängert. Und jetzt seit ein paar Wochen haben sich immer wieder Menschen an die Presse gewandt, die das Staatstheater verlassen haben und gesagt haben, es geht einfach nicht mehr. Und jetzt hatten wir gestern, wurde nochmal mit diesem Gremium verhandelt, ob Peter Spuhler denn bleiben kann, weil es einfach ja mit ihm offensichtlich nicht möglich ist, unter ihm zu arbeiten. Und dann kam gestern dieser Oberbürgermeister und Kultusministerin und andere Menschen und das war einfach nur abartig, weil die haben sich auf die Bühne gestellt, haben verkündet, dass Peter Spuhler bleiben wird und dass sie ja von allem nie was gewusst hätten, dass es hier Probleme gäbe und die Menschen sollten doch mal aufhören, so emotional zu sein und Ja, also es war richtig krass, weil man eigentlich dachte, oder ich dachte nur so, ich dachte, wir leben in einer Demokratie und hier ist ein vom Staat geförderter Betrieb mit über 800 MitarbeiterInnen, die sich äußern, dass es mit unter der Führung dieses Menschen nicht möglich ist. Und die PolitikerInnen stellen sich einfach hin und machen gar nichts, weil es halt wahrscheinlich zu teuer wäre, ihn abzusetzen oder so. Und es wurde noch nicht mal ansatzweise auf die Probleme eingegangen, die es gab. Es wurde halt einfach so abgetan, ja, die Menschen sind zu emotional. Ja, und das ist schon einfach irgendwie eine ganz krasse Zeit. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon öfter gesprochen haben, aber das ganze Theatersystem ist sehr hierarchisch aufgebaut in ganz Deutschland. Und was schon immer problematisch ist, also schon allein Generalintendant, das kommt noch aus einer militärischen Militärszeit, dieser Begriff Generalintendant. Und es funktioniert einfach nicht, wenn ein Mensch über alles entscheiden kann. Das war noch nie gut. Das hat noch nie funktioniert. Und dieses System wird hinterfragt, aber alle PolitikerInnen wehren sich. Und jetzt ist natürlich, denke ich, dass ich verlasse dieses Theater jetzt zum Sommer, habe gekündigt. Und jetzt bin ich aber gespannt natürlich, wie es hier weitergeht, ob man streiken kann. Streik ist auch immer sehr schwierig, weil die meisten MitarbeiterInnen hier befristete Verträge haben. Ich kann auch verstehen, wenn Menschen davor Angst haben zu streiken. Am Theater haben nur die wenigsten einen unbefristeten Vertrag. Und es ist wirklich schwierig. Aber das jetzt so stehen zu lassen, ist auch nicht möglich.
Ja, und ich meine, was dahin weitergehend problematisch ist, ist ja, das ist jetzt natürlich irgendwie so der das Theater, an dem das halt mal angesprochen wird und thematisiert wird. Das Ganze wurde ja ins Rollen gebracht durch einen Instagram-Account.
Vor allem durch Zeitungsartikel davor.
Und dann dadurch dann Zeitungsartikel so, ne?
Davor gab es Zeitungsartikel vor dem Instagram-Account.
Davor gab es auch schon Zeitungsartikel,
ja,
okay.
Ja.
Gut, aber naja, trotzdem, was das Problem ist, ist ja daran, es ist ja nicht das einzige Theater, dem es halt irgendwie solche Positionen gibt, an denen es solche Menschen gibt, die ihre Macht halt missbrauchen, die sich halt wie absolutistische Herrscher aufführen. Das ist halt das Problem daran. Das ist das Problem an dieser ganzen hierarchischen Struktur. Es gibt auch Theater, die irgendwie kleiner organisiert sind. Das Ding ist in Karlsruhe, das ist halt ein Mehrspartenhaus. Die haben halt Oper, die haben halt Schauspiel, junges Theater und so. Also die haben halt mehrere Sparten. Es gibt auch Häuser, da gibt es nur eine Sparte, zum Beispiel Schauspiel und so. Da gibt es aber trotzdem immer eine Intendanzstelle. Und ja, Deutschland ist da sehr irgendwie in diesem System verankert, verfestigt und hält da sehr dran fest. Und es gibt in vielen Kleinstädten irgendwie auch so einfach so Stadt- oder Landestheater. Auf der einen Seite ist das natürlich irgendwie schön, dass Deutschland so eine Theatertradition hat. Auf der anderen Seite ist halt einfach diese Struktur und die Organisation dieser Betriebe hochgradig problematisch. Und ich denke halt, dass das jetzt einfach auch ein Zeichen setzt für andere Menschen, die in einer ähnlichen Position sind wie dieser Peter Spuler. Naja, den kann dann offensichtlich nichts passieren.
Und das ist so absurd, weil vor unserem Theater hängt der Schriftzug: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es ist offensichtlich, dass nur die Würde eines Menschen an diesem Haus unantastbar ist. Ja. Also das ist einfach absurd. Und wie kann man als PolitikerIn diesen Menschen nicht zuhören? Ich verstehe das gar nicht. Also das sind für mich mafiöse Strukturen letztendlich.
Ja, und vor allem das Abtun mit nicht so emotional sein, das ist ja, also das ist ja unglaublich frech.
Ja, ja.
Sowas von anmaßend, da wird ja, also ja, und ich meine, wie du auch schon gesagt hast, höchstwahrscheinlich ist das Problem, dass sie ihn halt ausbezahlen müssten, weil sein Vertrag bis 2026 geht. Und du kennst den, also du hast den ja schon erlebt natürlich, irgendwie, er ist ja quasi dein Oberchef. Ich war auch mal eine Zeit lang an diesem Theater und ich habe den auch erlebt und er kann halt auch natürlich zuckersüß sein. dieser Mensch. Der kann einen natürlich um den Finger wickeln, so. Und vielleicht trägt, ist das auch ein Teil, der dazu beigetragen hat. Ich meine, ist auch egal. Das Problem ist.
Na, er ist auf jeden Fall befreundet mit diesen PolitikerInnen, die in diesem Gremium sitzen. Das weiß man.
Ach so, das weiß man?
Mhm.
Ja, gut.
Oder ja, also ich meine, was halt Peter Spuhler immer sehr gut konnte, ist halt Kontakte zu machen. Und ja, und das hält ihn letztendlich auch sehr in dieser Position.
Ja,
also es ist wirklich, wirklich absurd und ich wünsche mir oder ich hoffe es, dass die Menschen, die noch hier an diesem Theater bleiben, sich was überlegen, die Arbeit niederlegen, streiken. Sonst was. Ich glaube, was anderes ist mittlerweile nicht mehr möglich. Wenn man wird ja offensichtlich mundtot gemacht. Mundtot. Wir standen gestern vorm Theater, fast 300 Menschen, und haben protestiert, als diese Versammlung war. Man wird aber mundtot gemacht. Mundtot.
Und gab es dann noch irgendwie sowas wie so einen Vorschlag, ja, da wird sich jetzt was ändern? Also gab es da nicht, aber es gab ja schon so ein Versprechen, dass sich jetzt was ändern wird, so, ne?
Also es gab 2015, als das erste Mal diese, da ist genau dasselbe schon mal passiert mit Peter Spuhler und dann wurde ganz von teuren Steuergeldern ein Mediationscoaching bezahlt über mehrere Monate, was letztendlich nichts gebracht hat, weil sich nichts verändert hat. Und natürlich wird dasselbe wieder angeboten jetzt. Ja, bezahlen wir hier einen Coach, da einen Coach, das und das. Aber die Menschen haben das Vertrauen verloren. Ja, und keiner glaubt mehr daran, dass sich was ändert, wenn es sich in den letzten 5 Jahren schon nichts geändert hat. Und obwohl diese Situation ja schon mal genauso da war, also dann ist dieser Mensch offensichtlich falsch in einer Führungsposition und du hattest ja auch noch angesprochen, eben dieses, ja, dieses veraltete System und das, es muss ja auch gar nicht sein, dass jemand in diese Führungsposition kommt und von Anfang an scheiße ist und seine Macht missbraucht, aber dieses System verändert die Menschen teilweise so krass, weil sie einfach zu viel Macht haben, weil keine Kontrollinstanz mehr über ihnen ist, dass sie oft dann dazu werden.
Ja, ja, voll.
Ja, also das war hier eine sehr spannende und aufregende Zeit. Und jetzt bin ich froh, dass ich reise am Montag ab, breche die Zelte ab hier endlich und bin aber natürlich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, natürlich. Wir halten euch darüber alle auf dem Laufenden.
Ja, und nun würde ich schon mal galant überleiten zu unserem eigentlichen Thema der heutigen Folge.
Warte mal, wollen wir uns noch kurz vorstellen?
Jo, das können wir machen.
Du bist Viola.
Richtig. Du bist Dawn.
Richtig. Gut.
Wir sind Harz Quattro.
Genau.
Der Podcast für euch.
Für euch.
Ohren.
Der Podcast für euch, genau.
Ja, wir haben noch nicht so eine geile Punchline, aber kommt, Freunde, wir arbeiten dran.
Na, wir hatten mal eine, aber die verschmähst du mittlerweile.
Ja, die verschmähe ich ganz zu Recht. Deswegen sagen wir sie jetzt auch nicht.
Ich weiß gar nicht warum, aber da können wir mal.
Die Punchline ist der Podcast vom Rande der Gesellschaft, aber ich identifiziere mich nicht mit dem Rand der Gesellschaft, muss ich ehrlich sagen, weil ich eine weiße Heterofrau bin und damit definitiv nicht Rand der Gesellschaft bin.
Naja, man muss dazu sagen, die Idee des Podcasts und des Namens ist entstanden, als ich im Hartz-IV-Bezug war. Und da habe ich mich damals schon sehr am Rande der Gesellschaft gefühlt, muss ich sagen.
Ja, aber es gibt halt Menschen, die noch viel mehr Rand der Gesellschaft
Absolutely.
Sind.
Absolut.
Genau, aber so viel dazu jetzt. Wir haben uns ein Thema ausgesucht für die heutige Folge und haben uns ein bisschen beschäftigt mit den Begriffen Body Positivity, Body Neutrality und Body Liberation.
Aha.
Ist das korrekt?
Das ist korrekt.
Ja, da würde ich jetzt einfach mal fragen, wie fühlst du dich denn in deinem Körper?
Das Leben ist für mich ein Tanz. Also, ja, das ist eine lange Leidensgeschichte.
Mhm, wie bei eigentlich jeder Frau. Ich kenne keine Frau, die was anderes sagt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist richtig sad. Ja, natürlich. Also ich kann ja mal kurz erzählen, ein bisschen geboren, Appetit gehabt, gut gegessen. Ne? Gut gegessen, lecker, immer gute Portionchen auf den Teller. Nicht so viel bei den Süßigkeiten, immer schön bei den Mahlzeiten zugelangt. Und dann auch gerne, wenn noch was über war in der Küche. Und alle waren irgendwie, weiß ich nicht, sind wieder ihren Tätigkeiten nachgegangen, wie Fernsehen gucken oder was weiß ich, ist Klein Dorn noch wieder in die Küche an eine Pötte und hat sich da bedient. So, ne? Genau, was natürlich dazu führte, dass ich, dass man mir das auch angesehen hat und dass ich halt einfach immer, also so eine Zeit lang schon immer so die Dickste in der Klasse war. Und dann, ja, bla bla bla, irgendwann so, ich glaube, meine erste Diät, wann habe ich die gemacht? Mit meiner Mutter zusammen, da war ich in der zweiten Klasse, also 8. Genau.
War.
Und
da, kein Alter, in dem man sich Gedanken um seinen Körper machen sollte.
Mhm. Ja. Ja, und dann, genau, eigentlich war das immer Thema. Und dann so, als ich dann in der Pubertät war, habe ich halt irgendwie mit meiner Mutter auch immer zusammen viele, viele Diäten ausprobiert über sowas wie so dieses, das war so ein bisschen so wie Slim Fast, so Herbalife, da hat man so Shakes getrunken und dann dafür, also so als Replacement für eine Mahlzeit, halt immer von dieser einen bestimmten Firma. Dann Kohlsuppendiät,
oh Gott.
FDH natürlich auch mal ausprobiert. Auch immer schon, auch immer ein bisschen Sport, aber nie so richtig, richtig. Naja, und dann irgendwann mit so 15 in dem Sommer von der 9. zur 10. Klasse habe ich irgendwie mir mal so, hat so ein Schalter bei mir umgelegt und ich habe halt dann irgendwie plötzlich 10 Kilo abgenommen, weil ich halt echt dann viel Sport gemacht habe täglich, einfach irgendwie weniger gegessen habe, mehr geachtet habe darauf, was ich esse. Und seitdem ja eigentlich immer so ein bisschen in diesem Bereich war, aber einfach ja super viel irgendwie immer, es war immer ein Thema, Gewicht war immer ein Thema, Aussehen war immer ein Thema. Zu dick zu sein war immer ein Thema, auch wenn ich irgendwie so Fotos sehe von mir, wo ich, und das finde ich immer sehr interessant, wenn ich Fotos von mir sehe, wie ich zu einer bestimmten Zeit meines Lebens aussah, aber das und mich dann sehe und sehe, hey, du warst da überhaupt nicht so dick, wie du dich gefühlt hast. Mhm. Und dann aber, ja, halt irgendwie diese Non-Relation, in die man sich aber eigentlich irgendwie setzt zu irgendwelchen komischen Bildern, die man denkt, die man erfüllen muss, so. Mhm. Und ich denke mir immer so, boah, das ist so viel verschwendete Lebenszeit gewesen.
Ja, absolut.
Was ich da irgendwie, was ich da drauf verschwendet habe. Und heute muss ich sagen, seit ein paar Jahren, so seit ungefähr 2 Jahren auch leider erst, fühle ich mich wohl. Ich fühle mich wirklich wohl. Ich habe meinen Körper irgendwie angenommen, wie er ist. So, ich mache viel Yoga, ich bewege mich auch sonst, ich fahre gern Fahrrad, gehe gern schwimmen, so eine Sachen, ich bewege mich gerne, aber es ist nicht mehr dieser Druck dahinter und ich mache zum Beispiel Yoga mache ich natürlich auch nicht nur, weil ich irgendwie diesen Fitnessfaktor da sehe, sondern halt auch einfach dieses ganz Heitliche dahinter.
Mhm.
Und ich achte auf jeden Fall auf meine Ernährung, aber auch einfach insoweit, dass ich einfach merke, wenn ich irgendwie zu viel von einer bestimmten Sache esse, dass es mir dann einfach emotional auch nicht gut tut. So und nicht so sehr, dass ich mir das verbiete, weil ich Angst habe, zuzunehmen. So, also genau. Es hat halt eher irgendwie diesen emotionalen Faktor auch bei mir, dass ich irgendwie weiß, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel viel Zucker esse oder sowas, das macht etwas mit mir.
Das, was du beschreibst, ist ja wirklich so ein bisschen dieses Body Neutrality. Also, dass man sich nicht dauernd damit beschäftigt, wie sehe ich aus von außen, sondern wie fühle ich mich eigentlich. Dass man eher Wert darauf legt, wie man sich fühlt, als darauf, wie man aussieht.
Das ist ganz interessant, weil ich habe das bei mir, es gibt halt diese verschiedenen Begriffe, die hat Viola gerade genannt. Ich würde das halt eher zur Body Liberation zählen, weil das Problem, was sich halt mit Body Neutrality, was damit einhergeht, ist, dass Körper nicht neutral ist. Wenn du einen schwarzen Körper hast, dann ist dein Körper nicht neutral, so. Weil das halt auch immer was Politisches hat. Und deswegen ist halt irgendwie dieser Begriff der Body Neutrality einfach so ein bisschen problematisch. Weil Körper ist nicht neutral. Genau, ich weiß es nicht.
Aber
ich hätte halt eher, ich glaube auch, so auf jeden Fall hat es was erstmal mit Acceptance zu tun. Ich glaube, ich habe mich so akzeptiert, wie ich bin, weil das ist das, was ich habe. Und das ist was Schönes. Das ist mein Körper, den habe ich für dieses Leben bekommen. Und das ist mein Geschenk. Und damit, also das ist irgendwie, das ist was ganz Tolles so. Aber ich habe mich natürlich auch oft mit diesem, oder dieser Begriff Body Positivity ist mir über den Weg, hat meinen Weg gekreuzt. Und ich dachte irgendwie, ja toll, toll so. Aber weißt du, was daran auch irgendwie so ein bisschen problematisch ist, ist ja, dass es irgendwie so ein totales Umswitchen voraussetzt von Selbstzweifel und so.
Und Hass.
Hass, ja. Die natürlich irgendwie durch außen konstruiert sind zu einem, oh nee, okay, nee, ich muss mich jetzt lieben. Was ist mit mir los? Ich muss mich jetzt lieben, so. Und das geht halt auch nicht so von heute auf morgen. Und es macht halt genauso einen Druck. Und das ist halt einfach nicht gut.
Was ich halt bei dieser Bewegung Body Positivity, also sich, ja, ich habe den mal bei Instagram eingegeben, den Hashtag, und da kommen über 3,5 Millionen Beiträge. Aber man sieht tatsächlich hauptsächlich sehr normalgewichtige bis sehr fitte, sportliche Frauen, die diesen Hashtag benutzen. Und der ist halt so Mainstream geworden, dass er völlig seine Message verloren hat. Ich glaube, ich habe sogar mal Lena Meyer-Landrut diesen Hashtag benutzen sehen. Und das muss ich sagen, das stößt dann bei mir echt, also gegen Grenzen. Weil ich mir halt bei Lena Meyer-Landrut natürlich, die hat bestimmt mit ihrem Körper zu kämpfen. Das will ich überhaupt gar nicht kleinreden. Für mich ist sie manchmal ein bisschen eine schwierige Kandidatin, weil sie sehr, sehr, sehr dünn ist.
Dafür wird sie ja auch immer fertig gemacht, das muss man ja auch sagen, ne?
Voll, voll. Aber gut, das ist vielleicht vermessen, das zu sagen. Ich weiß nicht, ob sie von Natur aus so dünn ist. Also ich vermute, dass sie sich runterhungert. Das ist jetzt anmaßend von mir, das zu sagen. Aber für mich ist es halt so, ich sehe sie und ich denke, wie viele kleine Mädchen oder auch Jungs fangen an, deswegen zu hungern, weil sie denken, sie müssen so aussehen. Und dann jemanden so einen Begriff Body Positivity benutzen zu sehen, finde ich ganz schwierig. Und das ist halt mal wieder so, dass diesen Begriff sich weiße, normal bis sehr schlankgewichtige Frauen benutzen und dann stehen nur wieder diese Frauen im Mittelpunkt. Ich finde das schwierig.
Ja, ja, voll. Ja, das ist ja auch so genau das, dieses, was ich eben meinte zu Body Neutrality. Um das nochmal irgendwie in den richtigen Worten zu sagen, weil, also ich hatte nämlich so einen Artikel gelesen von einer Frau, die halt, die ist schwarz, die ist queer und die ist fat. Das ist ihre Eigenbeschreibung. Und die hat halt gesagt eben, aber ich glaube, das habe ich eben ja eigentlich auch schon gesagt, weil Körper halt auch politisch ist. Ich meine, daher ist es irgendwie schwer, das einfach irgendwie als neutral zu bezeichnen. Und natürlich muss man sich dann halt auch angucken, woher kommt das eigentlich alles? Diese Formierung, wie müssen Frauen aussehen? Und das ist ja natürlich irgendwie ein Ursprung des Patriarchats. So.
Absolut, absolut.
Weiße Männer bestimmen, wie Frauen auszusehen haben, so, also hauptsächlich. Was begehrenswert ist. Und natürlich ist das auch ein feministisches Thema. Das geht halt alles so relativ fließend ineinander über. Das, was du gerade angesprochen hast mit zum Beispiel am Beispiel Lena Meyer-Landrut, ja, total. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie oft so ein Ding, wenn halt irgendwas so ein bisschen Mainstream wird, weil halt irgendwie alle denken, ja, das ist cool. Und ich meine, natürlich kann man Lena Meyer-Landrut nicht absprechen, dass sie wahrscheinlich auch Probleme mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen hatte.
Auf jeden Fall.
Aber also was ich jetzt irgendwie gerade verstanden habe an dieser ganzen Sache, und ich glaube, das ist irgendwie auch das Schöne an dieser Body Liberation, ist, dass also das Problem ist ja irgendwie im Außen, und man müsste halt seine, und wenn man sich halt wirklich frei davon macht, dann hat es halt nicht nur mit deinem physischen Körper zu tun. Das ist halt viel weitreichender. Das hat natürlich auch was mit deinem emotionalen Körper zu tun, mit deinem mentalen Körper und, wenn man das glauben mag oder nicht, mit deinem spirituellen Körper. So, du hast ja nicht nur diesen physischen Körper. Und
ja, voll.
Und das ist halt natürlich auch ein größeres gesellschaftliches Problem als du mit deinen 10 Kilo zu viel oder sowas. Oder du mit deinen ungleich großen Brüsten. Oder du mit deinen, weiß ich nicht, stämmigen Beinen. Also, ne, das ist halt irgendwie. Und eigentlich ist Body Liberation gleichzeitig, so wie ich es verstehe, Gesellschaftskritik. Weil man sich einfach mit irgendwie dem Größeren auseinandersetzt und irgendwie versteht, okay, wie bin ich denn jetzt in dieser Position in der Welt? Wie bin ich da hingekommen? Wie bin ich zu meinen Gedanken gekommen? Was steckt da auch für ein Wirtschaftssystem hinter und so eine Sachen? Und das finde ich eigentlich so schön, weil es ist nicht nur irgendwie so limitiert auf den physischen Körper, wie es irgendwie mir vorkommt bei Body Positivity.
Ja, voll. Weil, und Body Positivity letztendlich beschäftigt sich ja auch nur mit Aussehen, mal wieder.
Genau.
So, also, und ja, also ich finde tatsächlich den Begriff Body Liberation auch besser als Neutrality, weil Neutrality hat für mich auch komischerweise irgendwie sowas leicht negativ Behaftetes. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber der Begriff.
Aber ist doch neutral.
Ja, ich weiß, aber ich denke halt auch, man ist seinem Körper nicht wirklich neutral gegenüber.
Nein.
Aber man kann auf jeden Fall, das ist ein Weg, den ich oft gehe, wenn ich merke, ich fange wieder an, zu viel über Körper nachzudenken, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucke. Das versuche ich dann wirklich zu vermeiden, aktiv mich im Spiegel anzuschauen.
Ach, interessant.
Ja.
Weil du weißt, das bringt dir einfach nichts.
Ja, weil ich dann halt anfange, ganz viel darüber nachzudenken und mich zu kritisieren.
Ah ja, okay. Wie oft würdest du sagen, guckst du in den Spiegel am Tag?
Oft, sehr oft.
Ne? Ich auch, muss ich sagen, auf jeden Fall.
Ja. Und das ist auch wirklich schwer, es dann nicht zu machen, aber ich merke, dass es mir dann oft besser geht.
Ja.
Ja. Ja, und das ist schon, also dieser, ich meine, das ist ja auch schon allein krass, dass es normal ist in unserer Gesellschaft, wenn Frauen sagen, ich hasse meine Beine, ich hasse meine Oberarme. Das ist ja total normal. Ich habe zig Freundinnen, die das sagen. Und ich kenne fast niemanden, der sagt, boah, ich finde mich gut. So, sagt ja niemand.
Ja, sagt man nicht. Natürlich. Weil wir hier auch irgendwie in Deutschland sind, da, und da stinkt Eigenlob und so eine Sachen, ne? Aber ja, voll, das sagt man nicht. So, es geht eher, wenn, um was Negatives als um was Positives.
Und ich hab voll.
Ich merke das halt auch immer mehr. Oh Gott, mein Studio fällt auseinander. Wenn ich mit Freundinnen zusammen bin und es geht um Gewicht und es geht um Aussehen. Ich mache diesen Talk noch, weil ich den irgendwie gewohnt bin. Aber ich merke immer mehr, wie mich das nervt, wie ich da keine Lust mehr habe, drüber zu reden, mir das nicht anzuhören und mir da auch keine Gedanken drüber zu machen. Ich meine, also wenn es halt wirklich tatsächlich um Gewicht geht und um irgendwie, dass man ja mal wieder abnehmen könnte oder sowas. Also das langweilt mich.
Ja, ich weiß noch, dass ich dir vor ein paar Tagen oder Wochen dir auch gesagt habe, boah, ich sehe wirklich bei meinem Körper ein bisschen an, dass ich älter werde, dass ich werde ja jetzt 30 dieses Jahr, und ich bilde mir ein, ich sehe das. Und das ist für mich zum Beispiel sowas, wo ich gerade so aktiv dran arbeiten muss, dass mich das nicht runterzieht oder dass ich mich nicht weniger wert fühle. Ich merke auf jeden Fall so, ich das, oder habe ich das Gefühl, dass mein Stoffwechsel sich echt verlangsamt hat, dass ich schneller zunehme oder sowas. Aber ja, das ist halt so ein, ich weiß nicht, jede Frau kennt das, glaube ich, dass man da, dass es Phasen gibt, wo alles okay ist und dann kommt wieder irgendwas.
Und da ist dann ja aber interessant, oder das, woran du da dann quasi struggles, ist ja auch das Bild, dass halt, oder halt der Gedanke, dass halt Jugend gleich Schönheit ist.
Genau, so, genau, ne? Genau, voll.
Und das ist ja auch irgendwie so ein Gesellschaft, also das ist ja eines der gesellschaftlichen Probleme, die dahinter steckt, dass das genau so gesehen wird. Und ich meine, also Jugend, ja, Jugend ist Schönheit, aber Alter ist auch Schönheit, so.
Mhm.
Und auch ein mittleres Alter ist Schönheit. Und auch Übergänge sind Schönheit.
Ja, genau. Und für mich ist es dann auch schon, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber dass es bei mir schon auch viel macht, wenn ich auf Instagram, mir fallen bis jetzt wirklich keine Filme ein oder wenig Filme, wo ich viele ältere Frauen gut dargestellt sehe oder auch Frauen mit einem anderen Körperbild. Aber bei Instagram gibt es das relativ viel, wenn man das möchte. Man kann ja gewissen Menschen folgen. Und dass das auch immer richtig viel mit mir macht, wenn ich da einfach Frauen mit einem nicht perfekten Körper sehe, dass das mir immer richtig viel Druck wegnimmt.
Ja, und da sind wir dann wieder beim Thema der Repräsentation, ne? Und wer entscheidet, genau, über was repräsentiert, genau, wird? Und das sind, genau, meistens irgendwelche Männer.
Männer.
So.
Ich habe auch so ein bisschen, als ich mich für die Folge vorbereitet habe, so ein paar Schönheitsideale rausgesucht im Verlauf der Geschichte.
Mhm.
Und zum Beispiel wurden in China über 1000 Jahre lang gab es eine Tradition, dass jungen Mädchen die Füße gebrochen wurden.
Ja, Lotusfüße.
Genau, damit sie kleiner aussehen.
Das sieht so eklig aus.
Ja, Ziel waren Füße von 10 Zentimetern, hier steht, die in individuell gefertigte und geschmückte Seidenschuhe gebunden für die Schönheit und Häuslichkeit der Frau stehen und gleichzeitig ihren Gang verändern sollten.
Ja, die, also, konnten halt nur noch so tipseln. Daher kommt auch dieses Klischee, dass irgendwie Chinesinnen so tipseln und so ganz zart gehen. Ja, ja.
Ja. Und für mich ist es immer so ein aktiv Frauenschwächen, genauso wie Korsett.
Ja, voll. Ich meine, was hat das zur Folge? Die können halt sich nicht mehr richtig fortbewegen. Die, genau, können halt auch nicht weglaufen. Genau. Die sind halt verkrüppelt.
Genau, genau. Und können überhaupt nicht in ihre Kraft kommen, sage ich jetzt mal. Und genauso wie so ein exzessives Runterhungern, was ja auch sehr viele Frauen betreiben, was ich auch gemacht habe.
Nimmt dir auch Kraft.
Genau,
ja.
Dass man immer so schwach bleibt auf irgendeine Art und Weise. Und ja, und halt jetzt auch immer mehr mit dieser plastischen Chirurgie, die immer mehr kommt. Das ist unfassbar letztendlich. Wo ich mich auch frage, was steckt dahinter? Also einfach, dass Männer Frauen schwach sehen wollen, habe ich das Gefühl.
Ja, natürlich. Und was ist das dann? Wenn jemand schwach ist, dann ist er besser zu kontrollieren.
Absolut, absolut.
Oh. Sad, das ist wieder. Aber ich muss echt sagen, also ich finde, das ist dann halt auch, das ist natürlich ist es scheiße, aber es ist halt auch die Aufgabe jedes Menschen, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, finde ich.
Wenn man das Privileg dazu hat.
Wenn man das Privileg dazu hat, genau, natürlich.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, aber es ist schon erstaunlich, auch so in den ganzen sozialen Medien, sobald sich eine Frau anders zeigt, was für eine Welle von Hass ihr entgegenschlägt, schon immer.
Mhm.
Wenn du nicht blond, schlank und demütig bist, sondern anders bist, bekommst du immer eine Welle von Hass, davon ist auszugehen, weil dieser Frauenhass einfach ein System ist.
Ah.
nicht nur Frauenhass, auch Transfrauen oder ja, queeren Menschen gegenüber. Mhm.
Ja, das ist irgendwie, ich habe letztens mir so eine Doku angeguckt, die läuft gerade auf, die gibt es in der ZDF-Mediathek von Terra X und da wird halt irgendwie so mal quasi aufgearbeitet, was ja quasi auch oft als Rechtfertigung genommen wird. Frauen sind die Sammlerinnen gewesen, schon immer, in der Urzeit. Und Männer sind die Jäger. War eine wichtigere Aufgabe. Männer sind das stärkere Geschlecht und haben quasi daher auch die Macht. Ja. Und da wird das halt aufgearbeitet. Da wird halt dann irgendwie so halt mit archäologischen Funden gearbeitet und halt ganz oft gesagt, also ganz klar gesagt, nee, Frauen waren auch Kriegerinnen, Frauen waren auch Jägerinnen. Aber Frauen waren auch Sammlerinnen. Aber das war nicht, aber das Sammlerinnen ist nicht so, wie wir das irgendwie sehen, dass es quasi unter dem Jäger stand, weil irgendwie Sammlerinnen 80% der Nährstoffe, die quasi die Gemeinschaft gebraucht hat, rangeschafft haben und das Protein aus dem Fleisch, aus der Jagd nur 20% ausgemacht hat. Und deshalb gab es da gar nicht so einen Unterschied. Dieser Unterschied kam erst, als quasi wandernde Völker sesshaft wurden. Und damit quasi auch gleichzeitig einherging, dass sich Besitz angehäuft hat. Mhm. Und dieser Besitz musste verteidigt werden. Und dann kam es halt, und dann hat sich das halt so entwickelt, dass irgendwie Männer gesagt haben, ja, hier, wir sind die Verteidiger, wir sind größer, wir brauchen mehr Fleisch, wir kriegen anderes Essen, deswegen sind wir auch stärker. Und Frauen haben halt irgendwie dann meistens so irgendwie anders gegessen als die Männer. Und so hat sich das dann halt quasi nach und nach eingeschlichen, diese Struktur des Dominierenwollens und der Dominanz quasi. Mhm. Und hat sich das halt quasi fortgetragen.
Es ist ja im Endeffekt heutzutage noch genau das Gleiche. Also ich meine, die Frauen, habe ich jetzt gerade dran gedacht, arbeiten in diesen ganzen Care-Berufen oder Versorgerberufen, was man jetzt ja bei Corona total krass gesehen hat. Kindergärtnerinnen, Kassiererinnen, Pflegerinnen, Krankenschwestern, so. Und sind so, und das sind alles Berufe, die scheiße bezahlt sind. Alles. Mhm. Aber letztendlich sind es die wichtigsten Berufe der Gesellschaft, weil sie in Krisenzeiten unsere Gesellschaft zusammenhalten.
Ja, voll.
Ja, woher kommt dieser Hass oder dieser, ich will es nicht Hass sagen, woher kommt diese Angst bei Männern vor Frauen? Woher kommt das?
Weiß ich nicht, das ist die Frage.
Hat das was damit zu tun, dass Menschen, die menstruieren, oder würde J.K. Rowling ausrasten, wenn ich das sage?
Da würde sie sagen, Avada Kedavra.
Ja, dass Menschen, die menstruieren, Kinder bekommen können und Männer sich dadurch irgendwie nicht wert genug fühlen? Ist es das?
Das kann natürlich sein. Ich hab so ein Buch, das heißt Die Weltgeschichte der Frauen. Da wurde das mal so ein bisschen erklärt. Das kann zum einen sein, aber es gab ja zum Beispiel auch so schöne Zitate von Sokrates, dass der kraftvolle Samen des Mannes, der aktive Samen in den passiven Unterleib des Frauenkörpers eindringt und erst durch den Samen natürlich das ganze menschliche Potenzial entfaltet werden kann. Irgendwie sowas.
Und da klingt es ja schon sehr danach, ne?
Ja, voll.
Als fühlt er sich wertlos.
Und it's all about equality.
Ja, also ich meine, da muss ich vielleicht noch mehr drüber nachdenken oder mehr dahinter kommen. Aber man muss sich ja schon fragen, vor was haben denn Männer so Angst? Vor Frauen? was ist das Problem, das seit Generation über Generation über Generation weitergegeben wird? Was ist denn das Problem?
Ja, ich erinnere mich wieder, da stand irgendwie sowas von wegen, dass halt Frauen irgendwie ein bisschen mystischer sind, dass sie halt einfach auch zum Beispiel durch ihren Zyklus viel mehr mit der Erde verbunden sind, mit dem Mond und so, und dass das halt irgendwie so diese, dass das auch so eine Angst war vor sowas Unkontrollierbarem halt.
Voll.
Gut, aber wir wollen ja uns jetzt nicht in so Halbwissen erschöpfen. Gibt es noch was du quasi zu dem Thema, bei dem wir eigentlich gestartet sind, gibt es da noch was du unbedingt noch loswerden willst?
Ich gucke hier gerade noch mal. Nee. Hast du noch was?
Also, ich habe hier was rausgeschrieben und noch mal zur Body Liberation. Und also, ich meine, so in der Quintessenz, um das jetzt noch mal zusammenzufassen, ist es, und ich habe das hier, es war ein englischer Artikel und ich werde es jetzt auf Englisch sagen, Leute, ne, haltet euch fest. Also die Quintessenz von Body Liberation, giving ourselves permission to live life. So, und das finde ich irgendwie ganz schön.
Total, und zu genießen letztendlich. Ich habe vor ein paar Tagen, beschäftigt mich auch nachhaltig, muss ich ehrlich sagen, eine Kollegin von mir, 25 oder 24, eigentlich eine tolle Frau, weiß ich nicht, bringt abends, wir haben Pizza bestellt, bringt so einen Satz, oh nee, ich wollte heute nichts mehr essen, am Freitag kommt mein Freund und ich möchte nicht zunehmen. Und das hat mich so abgeschreckt und ich dachte nur so, ist das dein Ernst? Und die hat, und man muss dazu sagen, und das ist ja immer so, da bin ich auch nicht frei von, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, dass es gerade von Frauen kommt, die halt total in dieses von der Gesellschaft akzeptierte Körperbild kommt. Haben, passt, weil ich weiß nicht, ich habe den Faden verloren. Du weißt, was ich meine.
Passt, ja, genau, voll.
Ja.
Ja.
Also, dass die sich vor allem in einer Gruppe, wo Menschen mit anderen Körpermaßen sind, die sich dann solche Sätze erlauben, was einfach überhaupt nicht in Ordnung ist.
Was A, nicht in Ordnung ist, was B, auch so ein bisschen nach Fishing for Compliments klingt,
ja,
wenn ich ganz
voll,
ehrlich bin.
Voll,
so, dass
voll.
Man dann sagt, ach du brauchst doch nicht. Also, so,
ja,
so
genau.
Denkt, oh, aber hast du das wirklich nötig? So, und da muss man echt so sagen, okay, also das klingt halt so nach einer klassischen Kandidatin für, okay, jetzt mal ganz tief durchatmen. Glaubst du wirklich, dass es jetzt irgendwie, glaubst du, das ist das Wichtigste in deinem Leben? Glaubst du nicht, dass es
dass
andere
dein
Sachen
Freund
gibt,
denkt,
mit denen du dich
dass
auseinandersetzen
du dünn
solltest? Und glaubst du nicht, dass dein Körper, so wie er ist, genau richtig ist? Also wirklich.
Ich gehe da gar nicht drauf ein, wenn jemand sowas sagt, ich ignoriere das. Ich fange da keine Diskussion an, das ist mir die Mühe gar nicht wert. Aber, ja.
Nee, kann ich voll verstehen. Ich glaube, er hätte auch nichts gesagt. Also ich glaube, ich würde sowas halt auch erst sagen, wenn mir das mehrfach auffällt. So.
Ja. Ja.
Ne? Also ja, da denkt man, also ich glaube, bei sowas ist man auch, also muss man auch nicht beachten.
Voll.
Es ist halt irgendwie schade. Ich hoffe, dass sie das nicht ernst gemeint hat, aber wahrscheinlich schon.
Oh doch, ganz sicher. Sie hat es am nächsten Abend danach auch wieder erwähnt.
Ach Gott.
Ach, ätzend sowas. Ätzend.
Ja,
also,
ist halt einfach sad, ne?
Ja, voll. Und als ich dann diesen Typen gesehen habe, für mich gefühlt so ein bisschen so ein Lauch, ne? Habe ich auch gedacht, wegen dem machst du dir Gedanken.
Wegen dem isst du keine Pizza? Seriously?
Wegen dem isst du keine Pizza abends und überlegst dir, ob du ein zweites Radler trinkst. Wegen dem? Nee, echt nicht.
Aber echt?
Echt nicht. Und auch ich habe das so über so viele Jahre gemacht, mich für einen Mann irgendwie fuckable zu machen. Natürlich will man, will ich mich auch sexy fühlen, wenn ich ein Date habe. Klar. Oder manchmal style ich mich auch einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber ich will mich einfach trennen von diesem, was denkt er über mich?
Ja.
Bin ich fuckable enough für ihn? Mein Gott.
Ja, das entscheidet man auch immer noch selber, ob man fuckable ist oder nicht.
Voll.
Ob man nämlich Bock hat auf den Typen so.
Eben.
Zum Beispiel, wenn man irgendwie auf Männer steht, ne? Also jetzt nur so.
Ja.
Ja. Ja, ja,
ja.
Aber haben wir, haben wir das schön besprochen, das Thema.
Ja, ich wollte auch noch ein Dankeschön an Julia sagen, die hat uns eine ganz lange Sprachnachricht geschickt zu unserem letzten Podcast über Toxic Positivity. Sie hat uns eine super coole Sprachnachricht geschickt, auch nochmal mit vielen weiteren Infos zu dem Thema Toxic Positivity.
Und zu positiver Psychologie für alle, die sich da irgendwie noch ein bisschen weiter reinlesen können. Ja, ich fand es auch sehr schön. Danke nochmal an dieser Stelle.
Ja, ja, ja. Vielen Dank und liebe Grüße. Und ja, wir versuchen es jetzt wieder in einem zweiwöchigen Rhythmus, aber Leute, alles wird anders. Ja, ich komme wieder zu Dawn.
Richtig, sie kommt wieder in meinen Mutterschoß.
Ich komme zurück in den Mutterschoß, aber wir haben schon drüber gesprochen, jetzt willst du mich verkuppeln wieder, willst mich an die Männer bringen.
Ja, richtig. Ne?
Unter die Haube, es wird richtig. Zeit.
Damit die Linie weitergeführt wird.
Richtig. Ja, wird großartig, wird toll. Von dem her hoffen wir, dass wir euch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit bieten können. Aber es kommt eventuell auch noch eine Sommerpause, haben wir noch gar nicht drüber
gesprochen. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, ist mir auch aufgefallen. Müssen wir auch nochmal machen. Wir machen bestimmt eine Sommerpause.
Aber wir hatten ja auch eine lange Winterpause.
Ja, ich lag in der Höhle drin, deswegen. Ich habe Winterschlaf gemacht.
Ja, eben, ich auch.
Ne, von daher. Nee, aber die wird dann nicht zu lang. Die wird dann vielleicht einen Monat lang. So, höchstens, und dann sind wir wieder für euch da.
Gut. So. Ihr Lieben,
ne?
Haltet die Pimmel steif,
richtig.
Wie immer.
Haltet und schön die Pimmelchen steif.
Das ist das Wichtigste. Bis bald.
Bis bald.
Ciao.